Gibt es ein Mutterlied oder so? Was wir.
Ja,
ah, ja.
Von Spice Girls. Mama, I love
ah,
you.
Und ich habe im Kopf, I'm gonna give all the...
I'm not your mama. Hallo und herzlich willkommen zu 331. Drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Der interreligiöse Podcast des House of One und jetzt seit ein paar Folgen auch schon als Videocast verfügbar. Wie schön, dass du da bist, wieder eingeschaltet hast, wieder angemacht hast, um uns zu hören. Ich sitze hier mit meinem wunderbaren Co-Host, mit Rebecca und Kybra.
Hi! Hi.
Heute sprechen wir über Mütter, über Mutterschaft, über Mütterlichkeiten. Wir blicken dabei auf aktuelle Debatten, wie zum Beispiel Tradwives, die ja vor allem das Internet regelrecht fluten. Wir sprechen über Hintergründe des Muttertags und vor allem schauen wir mal wieder in unsere heiligen Schriften, in unsere religiösen Traditionen. Wie wird da eigentlich über Mütter, über Mütterlichkeiten gesprochen und welche Bilder des Mutterseins kommen dort vor? Vielleicht auch in Verbindung mit Gott. Wir sind gespannt und schauen es uns an. Aber zuallererst meine Frage an euch. Erzählt doch mal von euren Müttern.
Magst du anfangen? Soll ich anfangen?
Du kannst gerne anfangen.
Du kannst gerne
anfangen. Okay. Also, wow. Ich glaube, ich komme sehr meiner Mama nach. Deswegen muss ich vorsichtig sein, was ich sage. Also, damit meine ich, meine Mama ist, glaube ich, die tatsächlich die Fürsorglichste in der Familie. Sie kocht für uns, auch das Klischee, sie kocht, sie putzt für uns, sie hat auch immer schon die alles gemacht, was wir eben im Alltag gebraucht haben. Und wir, das war für uns selbstverständlich, dass wenn man irgendwie, weiß ich nicht, Klamotten hatte, die jetzt schmutzig waren und am nächsten Tag oder in der nächsten Woche waren die irgendwie schon wieder sauber und standen bereit. Aber Mom ist auch diejenige, die es immer zu eilig hat. Und da komme ich, glaube ich, nachher. Es ist immer alles ratzfatz gehen und irgendwie hat sie immer so, weiß ich nicht, sie ist in Eile und irgendwie, wenn jemand kommt, kommen wird oder wir etwas uns vorbereiten müssen, hat sie irgendwie, glaube ich, immer so einen Druck nach dem Motto, es muss jetzt schnell und alles toll funktionieren. Und dann denke ich mir, alles mit der Ruhe. Es muss nicht alles perfekt sein. Wir müssen uns nicht so beeilen oder versuchen, das auf von 10 zu 10 zu treffen. Aber ich kann das zu ihr ruhig sagen. Aber wenn es um mich geht, dann bin ich, glaube ich, auch so.
Und das ist wahrscheinlich auch genau das Herausfordernde, wenn es um Mütter geht oder um unsere Mütter, dann hat das auch immer irgendwie mit uns zu tun.
Total.
Erzähl mal von deiner Mutter, Rebecca.
Meine Mama, ich nenne sie Ima, ist hart, aber herzlich. Vielleicht trifft es ganz gut. Also meine Mutter ist sehr, sehr fürsorglich, aber nicht in einer typischen Art und Weise vielleicht, wie man so sich so ein Mütchen oder so vorstellt. Ich bin meiner Mutter aber auf jeden Fall super dankbar, weil meine Mutter ist alleinerziehend gewesen. Meine Mutter hat sehr viel für uns gemacht. Meine Mutter hat immer gearbeitet, extrem viel und dann noch zu Hause gearbeitet und wirklich versucht, irgendwie uns allen das zu ermöglichen, was ging. Meine Mutter wirkt, glaube ich, oft so wie ich auch tatsächlich, erst auf den ersten Blick so ein bisschen distanziert und irgendwie Leute haben so ein bisschen Angst, aber eigentlich ist sie total lieb und bei uns gibt es auch so eine Open-Door-Policy. Also ich konnte immer Leute mitbringen, wenn meine Freunde irgendwie Stress hatten mit ihren Eltern, konnten die immer zu uns kommen. Auch wenn wir so Scheiße gebaut haben als Teenager, wussten wir so, bei mir zu Hause können wir antanzen, ohne dass es irgendwelche, es hatte schon Konsequenzen, aber ohne dass es irgendwelche Moral Predigten gab oder so. Ja, genau. Und meine Mutter, ich sage immer, meine Mutter sieht so aus, als würde sie eher ins Bergheim kommen, als ich jederzeit.
Das würde ich bestätigen.
Genau, weil ihr kennt sie auch. Und meine Mutter ist sehr fashionable auf jeden Fall, aber trägt immer so schwarz. Und auch so viel so Plateauschuhe und solche Sachen. Ja, genau. Ja. Und deine Mama kennen wir auch. Magst du ein bisschen
genau,
erzählen?
Genau, meine Mutter kennt ihr auch. Und vielleicht kennt ihr meine Mutter auch aus meinen Stories. Manchmal zeige ich ja etwas von meiner Mutter. Und ich weiß, dass sie auch zuschaut und zuhört. Also grüße ich dich erstmal ganz lieb. Hallo.
Mama.
Und auch eure Mütter. Meine Mutter ist auf jeden Fall auch keine typische Hausfrau und kein, du hast gerade das Wort Muttchen gesagt.
Ja.
Meine Mutter ist sehr eigenwillig und vielseitig. Sie hat immer ganz viel gearbeitet und viel getan, aber nicht nur im Sinne der Lohnarbeit, sondern auch für sich, für die Familie. Sie hat viel gebaut und gewerkelt und erschaffen mit ihren Händen. Das liegt ihr auf jeden Fall sehr nah und ist auch jeden Fall auch immer auf Trab und hat immer zu tun. Aber eben nicht nur diese klassische Care-Arbeit und der Haushalt, sondern einfach auch darüber hinaus. Also sie hat viele Projekte, die sie sich überlegt und ausdenkt und da investiert sie viel Zeit und Ideen und Arbeit und auch Freude hinein und zieht daraus auch wieder Kraft. Und da würde ich auch tatsächlich sagen, das habe ich von ihr mitbekommen. Eine Unabhängigkeit und ein Selbstbewusstsein und ein Standing. Meine Mutter hat sich auch gegen Männer behauptet, ist auch in einen männerdominierten Beruf eingetreten, also des Metzgers und des Fleischers. Da ist sie mit 14, 15 angefangen und war nur umgeben von Männern in dieser Ausbildung, also andere Lehrlinge und Vorgesetzte und hat sich da behaupten müssen. Und das hat sie getan bis heute. Und das habe ich auf jeden Fall von ihr mitgenommen. Ich behaupte mich auch an einem Ort, der immer noch von Männern dominiert ist. Und das hat sie mir auf jeden Fall mitgegeben. Da bin ich ihr dankbar.
Sie hat verdammt coole Haare.
Ja, und sie hat auch coole Haare.
An dieser Stelle auch mal kurz sagen.
Habt ihr denn etwas von euren Müttern auch gelernt, vielleicht vererbt bekommen, mitgegeben bekommen und noch ein bisschen weiter? Wofür seid ihr euren Müttern dankbar?
Wow, für vieles eigentlich. Allein, dass sie vieles in Kauf genommen hat, dass es uns gut geht und sehr viel auch eingesteckt hat, was von uns so ja gar nicht auch verlangt war. Aber genau, dass sie einfach versucht hat in einem fremden Land, weil sie ist mit 17, 18 nach Deutschland, hat dann eben... hatte eben mein Papa geheiratet, ist dann hierher gekommen. Man nennt auch solche Frauen manchmal so unter uns auch so Export-Frauen, die einfach durch die Heirat hierher kommen. Und ein fremdes Land, die ganzen Familie, die Eltern sind in der Türkei und sie kennt die Sprache nicht, sie kennt die Kultur nicht und Papa arbeitet natürlich auch. Natürlich ist er auch da, wenn er mal nicht arbeitet oder bis Wochenende, dass sie dann zusammen Zeit verbringen und hier Bekanntschaften schließen, aber überhaupt, dass sie das in Kauf genommen hat und trotz dessen sich auch angepasst hat, eine Welt auch für sich aufgebaut hat und für ihre Kinder, dass sie sich da wohlfühlen und in einer deutschen Gesellschaft zwei Kulturen auf einmal lernen, die Muttersprache auch mitbekommen und aber auch frei sind in der Hinsicht, sich beide Kulturen anzuschauen und beide, ich sag mal, Lebensart und Weisen auch anzusehen und erleben zu dürfen und sich letzten Endes auch entscheiden zu dürfen. Ich meine, ich glaube, wenn ich jetzt meine gesamte Familie so anschaue, dass ich jetzt überhaupt in Berlin bin, meine Eltern sind immer noch in Bayern, die haben mich einfach so wirklich emanzipiert erzogen und dieses Vertrauen, das sie mir von kleinem Alter an gegeben haben, bei uns war immer Folgendes: Wenn sie wissen, wo ich bin, mit wem ich bin, dann hat alles gepasst, weil die immer gesagt haben, wir vertrauen dir, schau natürlich, dass du jetzt nicht allzu spät in der Mitternacht irgendwie landest oder so, aber du weißt schon, wann du zu kommen hast und diese Freiheit und dieses Vertrauen, das hat mich, glaube ich, sehr krass gestärkt. Und ich weiß gar nicht, ob Mama das von der eigenen Mutter damals auch so mitbekommen hatte, was ich eher nicht so glaube. Und das ja, nehme ich auf jeden Fall mit und dafür bin ich dankbar.
Danke. Ja. Rebecca, wofür bist du dankbar? Was hast du von deiner Mutter mitgegeben bekommen?
Ich habe das ja, glaube ich, schon auch ein bisschen so so erwähnt sozusagen vorne. Also wir durften halt alles machen, was wir wollten, solange wir nicht uns oder jemand anderem wehtun. Und es gab eigentlich keine großen Erwartungen an uns. Also natürlich gab es bestimmte Erwartungen, aber es war nie irgendwie so, du musst das machen und so hat dein Leben auszusehen. Genau jetzt zum Beispiel auch, wenn ich möchte zum Beispiel selber niemals Mutter werden und manchmal sind so Freunde von meiner Mutter oder so dann so schockiert und meine Mutter steht dann immer total hinter mir und hat da nicht irgendwie so komische, weirde Erwartungshaltung. Das finde ich super wichtig. Und wie gesagt, ich habe das auch schon gesagt, meine Mutter ist alleinerziehend. Alleinerziehend in Deutschland zu sein, ist ziemlich beschissen. Und dafür bin ich unglaublich dankbar, dass sie uns so viel ermöglicht hat trotzdem.
Ja, bei dem Thema Mutter und Mütter, unsere eigenen Mütter, da stehen wir gleich in Verbindung zu unserem eigenen Leben und vor allem das auch, was unsere Familien mitbringen und woher sie kommen. Also bei einer scheinbar einfachen Frage, wofür bist du deiner Mutter dankbar, entfächert sich gleich ein Teil auch unserer Lebensgeschichte. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, das auch ein bisschen zugänglich zu machen, um anknüpfen zu können, weil die Lebenssituation, aus denen wir auch kommen, also du hast davon erzählt, meine Mutter aus der Türkei kommt, nach Deutschland, fremde Sprache, fremde Kultur, ein unbekanntes Land für den Anfang. Du hast von deiner Mutter erzählt, alleinerziehend zu sein in Deutschland. Ich komme aus der aus einer Arbeiterinnenfamilie. Und das sind auch Themen, die in unseren Heiligen Schriften vorkommen. Mhm. Also nicht eins zu eins, aber ähnliche Herausforderungen, die Mütter, Familien, Menschen, die Kinder begleiten, zu überwinden hatten oder damit umzugehen hatten. Lasst uns, bevor wir in die Gesellschaft gucken und auch in das Heute schauen, welche Mütterbilder begegnen uns heute und welche Erwartungen haben Menschen heute an Mütter und was bedeutet der Begriff eigentlich, lasst uns in unsere heiligen Schriften schauen, denn da sind wir Expertinnen,
Sollte man hoffen,
wir geben uns Mühe und sprechen da mal, wie kommen denn Mütter, wie kommt das Muttersein, Mutterschaft denn im Koran vor, Kübra?
Also Mutter also auf Arabisch hat eine sehr wichtige Position, eine sehr ehrenhafte Position, eine sehr starke Position, wofür die Kinder auch, also die Kinder sollen ihre Mutter ehren. Das haben wir auch, das werden wir wahrscheinlich gleich auch hören, auch im biblischen Sinne, die Eltern ehren. Aber die Mutter hat tatsächlich eine andere spezielle Rolle, weil sie diejenige ist, die Kinder 9 Monate lang trägt, also in ihrem Bauch trägt, sie stillt und überhaupt körperlich sehr anstrengende Phasen durchnimmt. Du kennst dich da besser aus. Ich kann so sprechen, weil ich noch nie Mutter geworden bin. Aber genau deswegen finde ich es immer manchmal ein bisschen schwierig, über Themen zu sprechen, die ich so noch nie durcherlebt habe. Aber ich spreche ja über die Heiligen Schriften. Und der Koran sagt dann quasi, dass die Stellung der Mütter so hoch und ehrenhaft ist, weil sie eben das Ganze durchgemacht haben, mit dem Kind zu tragen und dass das Kind versuchen auf die Welt zu bringen durch Gottes Hilfe. Es gibt sogar eine prophetische Überlieferung, da heißt es, das Paradies liegt unter den Füßen der Mütter. Und natürlich sind wir aber auch uns bewusst, dass auch es Mütter existieren, wo ein bisschen schwierig ist, wo das Paradies unter den Füßen gesucht werden kann, wenn man es so ausdrücken möchte, weil sie einfach weil sie einfach schrecklichen Umgang mit ihren Kindern pflegen. Und da ist natürlich auch nochmal die Frage, ja, wie ist das dann zu verstehen? Und wir haben aber auch gelehrten Meinungen zu Versen, wo zum Beispiel die erste Generation von Muslimen sich unsicher sind, wie sie sich gegenüber ihren Eltern, Mütter jetzt auch speziell verhandeln sollen, weil sie nicht muslimisch sind. Mhm. Also die Kinder sind Musliminnen geworden, aber die Eltern nicht. Und dann entsteht schnell die Frage, dürfen wir noch Kontakt zu ihnen haben? Dürfen wir noch Geschenke von ihnen annehmen? Können wir sie noch beschenken? Oder wie soll das Verhältnis sein? Sollen wir Kontakt abbrechen? Und da steht auf jeden Fall eins fest, und zwar Kontakt auf jeden Fall weiterhin behalten, egal ob sie muslimisch, also von derselben Religion sind oder nicht, weil die Ehrung der Eltern, das ist immer noch oberste Priorität. Aber wenn die Eltern quasi das Kind zu etwas Schlechtem verleiten, wenn die wollen, dass das Kind jemanden, weiß ich nicht, tötet, irgendwie Gott leugnet, dann steht natürlich Gottes Gebot vor Eltern-Ehrung. Und genau, das kann ich vielleicht so grob mal gesagt haben. Vielleicht nachher mehr dazu.
Also eine Fülle, viele Bezüge zur Mutterschaft und Mütterlichkeit und Müttern im Koran. Wie ist es im Judentum? Wie ist es da in den heiligen Texten und Schriften?
Genau, also es gibt viele Erzählungen ja auch über diese ganzen familiären, genealogischen Aspekte permanent, vor allem in den ersten Büchern. Und da lernen wir sehr viele Mütter auch kennen. Die erste Mutter, die wir kennenlernen, ist Chava, also im Kapitel 4. wird Chava schwanger und gebärt Kain und Abel. Dann haben wir Sarah, Rivka, Lea und Rachel. Das sind sozusagen auf Deutsch, ich finde das Wort komisch, aber Erzmütter. Mhm. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie das, weil bei uns heißt es einfach Imahot, also die Mütter. Mhm. Und die sind auf jeden Fall sehr, sehr zentral und werden auch benutzt irgendwie als Vorbildcharakter. Da werden auch bestimmte irgendwie Attribute dann von genommen, um zu zeigen, wie man die ideale Mutter sein mhm. sollte in manchen so moralischen Werken dann später eher. Und dann, was ich halt auch interessant finde beim Kaschrut, das geht eigentlich jetzt ein bisschen so zu weit, aber das ist so diese bekannte Stelle, du sollst das Böcklein nicht in der Milch deiner Mutter mhm. zubereiten. Mhm. Ich weiß gar nicht, warum ich das gerade erwähnt habe, aber ich fand es irgendwie spannend, dass es halt auch dieses Konzept von Mutterschaft mhm. im Tierreich gibt mhm. und dass es so explizit gesagt wird, dass das irgendwie verwerflich wäre. Mhm. Genau.
Kannst du da noch genauer erklären, für die, die weniger Kontakt bisher zu dieser Praxis hatten? Also was bedeutet das konkret?
Genau, also eigentlich steht da einfach nur so Lo tevashel kedei bechalav imo, was halt wirklich wörtlich übersetzt einfach nur heißt, du sollst das Böcklein nicht in der Milch deiner Mutter zubereiten. Jetzt könnte ich sagen, okay, Böcklein ist nur ein Tier, aber dann im späteren Speisegesetz, wie im Kaschrut, wie man das auslebt, ist, dass ich Fleisch und Milch nicht zusammen mhm. konsumiere. Und dass ich auch eine gewisse Warteperiode habe, zwischen dem ich Fleisch genommen, also eingenommen habe und dann Milch oder vice versa. Und das unterscheidet sich aber ein bisschen ja. bei unterschiedlichen Leuten.
Ja. So ein bisschen, also wir teilen ja ähnliche Texte. Ja. Das heißt, an vielen Stellen ist es eben ähnlich. Und versuche das vielleicht ein bisschen so zusammenzubringen nochmal, dass Mutterschaft eigentlich ja die Grundlage für das soziologische oder auch ökonomische Gefüge zu ersttestamentlichen Zeiten hatte oder hat. So. Also das ist eigentlich, würde ich fast sagen, auch die Basis des Zusammenlebens. Das ist das, was du auch gerade nochmal meintest, Rebecca. Wir haben schon viel auch über Familie gesprochen, die so ein bisschen das Gefüge ist oder die Ordnung auch des Zusammenlebens bestimmt hat. Mhm. Bestimmt es auch heute immer noch. Mhm. Bei den einen mehr oder weniger, je nach Gesellschaft und auch irgendwie politischem System, aber um das sich dahingehend auch nochmal zu verorten, dass es die Grundlage bildete. Auch dann zur Zeit des Zweiten Testaments. Also Familie, Mutterschaft ist eine Struktur, die Regeln mitbringt, Lebensweisen vorgibt. Es ist vor allem ja auch ein Versorgungssystem gewesen, eigentlich sowas wie eine Sozialversicherung, könnten wir sagen, dass das Kindergebären und Kinderkriegen Wichtigkeiten hatte, und zwar die Familie oder auch die Mütter, die Menschen der Familie absicherte, indem eine nächste Generation kommt und dann auch die Älteren mitträgt wiederum. Und interessant finde ich da, dass haben wir auch schon mal an anderen Stellen gesagt, dass häufig, und da ist es vielleicht auch ähnlich mit dem Koran, Töchter verheiratet wurden und die Familie wechselten und Söhne blieben. Und das machte leider auch dann einen Stellenwert aus, dass es je nach Zeit und auch Kultur wichtiger war, ein männliches Nachkommen zu zeugen, als zum Beispiel Mädchen. Das gibt es auch heute immer noch in einigen Kulturen und in einigen Ländern, sogar in Deutschland. Also auch hier in unserer Gesellschaft wird darüber gesprochen und teilen Menschen ihren Unmut darüber, dass ihr Kind ein anderes Geschlecht hat als das, was sie erwartet haben oder sich gewünscht haben.
Das ist vielleicht auch interessant, es gibt ja auch sogar so Stereotype, so Mädchenmama ja. und so Sohnmama. Also dass ja. es so Unterschiede gibt, je nachdem, wie ja. du, was für ein Kind du hast, wie du ja. dann dich verhältst und so.
Und ich möchte euch nochmal einen Punkt mitgeben. Und zwar wird es ja, heißt es oft so, der Mutterinstinkt und so. Sehe ich ein bisschen kritisch.
Ah, ja.
Weil, also Confessions. Übrigens ist mein Kind heute hier. Und weiß Bescheid. Wir haben da schon mal drüber geredet. So viel zum Thema Mutterschaft und Lohnarbeit. Aber ja, als ich schwanger war, dachte ich am Anfang, vielleicht habe ich euch das auch schon mal gesagt, ich dachte, ich bekomme ein Mädchen. Ich fühl's. Ich kenne meinen Körper so gut. Ich merke das einfach, dass ich ein Mädchen bekomme. Und ich hatte schon einen Namen und schon überlegt. Und dann wurde ich aber überrascht. Und es hieß, nein, es ist nicht. Und Du bist genauso toll, wie du bist. Und ich freue mich sehr an dir, mein liebes Kind. Aber so viel zum Thema Instinkt und Verbundenheit zur Mutterschaft und zu Körper. sehe ich ein bisschen kritisch.
Es gibt auch Bücher und wissenschaftliche Studien darüber, die das sehr unterstützen. Ja. Es gibt dieses eine Buch, was ich gelesen habe, es heißt irgendwie Wieder dem Mutterinstinkt von so zwei Journalistinnen. Und da zeigen sie dann auch neurowissenschaftlich, dass es überhaupt gar nichts damit zu tun hat, ob das Kind in dem Uterus war, in dem Körper war, sondern dass es eher was damit zu tun hat, wie viel Zeit jemand mit dem Baby verbringt. Genauso, und dass Väter auch zum Beispiel biologische Veränderungen haben, auch so von ihrer Gehirnstruktur, aber halt basierend darauf, wie viel Zeit mit dem Kind verbracht wird.
Ja.
Genau, und das ist nicht, ich finde diese ganzen biologisierten Argumente sowieso, da kriege ich immer so ein bisschen.
Ich dachte, dass Mutterinstinkt eher Ding ist. Wenn dein Kind zum Beispiel im Nebenraum ist und du hast so ein Gespür, oh, ich glaube, es fängt gleich an zum Weinen oder so. Ich dachte eher so daran. Aber das ist wahrscheinlich auch wieder die Verbundenheit, je nachdem, wie viel Zeit man verbringt, dann schätzt man das so ein bisschen Pi mal Daumen ab. So, man hat so eine innere Uhr vielleicht, dass man sagt, okay, es ist jetzt so ein bisschen, oder man hört was, weiß ich nicht.
Warum ich das erzähle? Ich möchte nämlich auch darauf hinaus, dass es schon in den biblischen Texten Hinweise gibt, dass Mutterschaft nicht nur aus einer biologischen Perspektive zu verstehen ist, sondern auch über eine fürsorgliche und über eine der Verantwortung. Mhm. Und das finde ich nochmal wichtig, diese Dimension aufzumachen. Und dann kommen wir auch zum Begriff der Mutter oder der Mütterlichkeiten, dass es viel mehr beinhaltet als nur das Gebären oder als das Reduzierte auf die biologische Verbundenheit, sondern Mutter sein oder mütterlich sein können auch Väter, können auch Männer, beziehungsweise können auch Menschen sein, die sich um das Kind kümmern. Mhm. Also vielleicht geht es viel mehr um das Tun, um das Adjektiv und diese Perspektiven aufzumachen, als nur über die biologische oder über die Ebene der Verwandtschaft. Und das finde ich auch schon in den heiligen Texten, in den biblischen Texten, vor allem im Zweiten Testament gibt es immer wieder Bezüge dazu, dass Menschen zusammengefügt werden, als Familie, als eine Versorgungsgemeinschaft außerhalb der biologischen Familie. Und das finde ich da ganz, ganz wichtige Hinweise. Single-Dasein zum Beispiel gab es ja nicht. Also das ist auch wichtig zu sagen, dass das kein Lebenskonzept war, zur Zeit der biblischen Texte, auch der zum Beispiel im Kloster sein, das Leben in einem Orden, war erstmal keine Lebensform, die so zugänglich war, sondern es war eigentlich das Leben in einem Familiensystem. Aber Witwen hat es gegeben oder Waisen, also je nachdem, wie das Leben dann spielte. Mhm. Aber es war viel weniger eine freiheitliche Entscheidung, die Menschen in der Unabhängigkeit treffen konnten oder die Frauen in der unabhängig von diesem Gefüge oder diesem System treffen konnten. Ich finde es ganz spannend, wie Mutter- und Sohn-Beziehungen beschrieben werden, wie Mutter- und Tochter-Beziehungen beschrieben werden, wie die vorkommen. Gibt es da Geschichten in euren Schriften?
Also mir fällt natürlich Maria ein. Dazu hatten wir auch schon mal eine Folge. Apropos, wenn es um alleinerziehend geht, nach der koranischen Art und Weise oder überhaupt nicht verheiratet zu sein, gilt, dann zeigen alle Pfeile im koranischen Sinne zu Maria. Da haben wir natürlich so eine Beziehung oder aber auch, jetzt habe ich meine Antwort im Kopf, aber ich habe deine Frage aus den Augen.
Die Beziehung zwischen Müttern und Söhnen oder also, Müttern und Töchtern?
Genau, okay. Mir fällt irgendwie gerade ein, ich weiß nicht, ob das direkt dazu passt, aber die Mutter von Moses, deren Namen wir ja nicht haben im Koran.
Jochebed, sagen wir in der jüdischen Tradition.
Okay. Und sie wird ja, ihr wird gesagt, dass sie eben ihr Kind jetzt noch ein letztes Mal stillen soll und ins Wasser übergeben soll. Und das ist ja eigentlich auch eine Akt von, vielleicht würde man heutzutage sagen, weiß ich nicht, oh, wie kann sie nur als Mutter, wie kann man das Kind ins Wasser setzen? Und sie beauftragt aber auch die Tochter, die auch älter ist eben als Moses, Baby Moses, dass sie quasi schauen soll, wo er landet. Und das finde ich auch nochmal ganz wichtig und aus einer anderen Perspektive einfach. Manchmal muss man auch Sachen tun für die Kinder, für das Wohl des Kindes, die von außen vielleicht vermeintlich als eine schlechte Tat in Anführungszeichen ausschaut. Okay, hier kann man natürlich nochmal streiten, ja, das war aber eine Eingebung Gottes und das ist eine andere Sache, Art und Weise. Aber von außen betrachtet, wenn man sieht, da setzt eine Mutter das Baby also aufs Wasser, ist halt nun mal, wahrscheinlich würden wir jetzt nicht sie bejubeln und sagen, ja, genau so machen wir es. Genau. Und ja, vielleicht erstmal.
Ich sehe da drin aber auch total aktuelle Bezüge. Also ich denke dann auch gleich an das System der Babyklappe, dass es wichtig ist, dass Frauen, die Kinder bekommen haben, ihre Kinder auch abgeben können, kurz nach der Geburt. Das ist ja eine wichtige Erkenntnis und ein wichtiges System.
Was ist eine Babyklappe?
Es gibt so an Krankenhäusern oder an bestimmten Orten eine Klappe, die ist zu bestimmten Zeiten offen, ich glaube 24/7. Und da können Frauen, die ihre Kinder bekommen haben, anonym abgeben. Und die Klappe, also dieses Fenster, es ist quasi eine sichere Umgebung für das Kind, garantiert Anonymität. Und zeigt aber auch gleichzeitig dem Personal in dem Haus an, hier wurde jetzt ein Baby abgelegt, das dann auch gleich versorgt werden kann. Okay. Und das ist eine Extremsituation und unfassbar herausfordernd, aber die Geschichte erinnert mich auch ein bisschen daran, an einerseits diese Not und diese Frage. Und das sind nicht wenige Mütter, die sich diese Frage stellen müssen. Eltern auch generell oder Menschen, die Kinder begleiten. Mhm. Und manchmal ist es eben ein Weg oder der einzige, sich dafür zu entscheiden, das Kind abzugeben oder auf andere Wege zu begleiten, weil das mit sich selbst nicht geht. Ja. Und das ist manchmal schwierig und herausfordernd zu begreifen oder zu fassen oder nachzuvollziehen. Wir sind vielleicht dann in dem Moment ja nicht in der Situation, aber ich glaube, es ist wichtig, dass es die Möglichkeiten gibt und das ist eben auch ein Thema in unseren Texten. Ja.
Und dass wir nicht von außen quasi die Person verurteilen dürfen, können wir gar nicht, weil wir wissen nicht, was die Person so erlebt und durchmacht.
Ja. Und im Zweiten Testament ist es nicht eine ähnliche, aber so ein bisschen angelegte Situation, finde ich, oder erinnert mich daran, dass Jesus sich ja auch von seinen Eltern löst, also von Maria und Josef, und auf seinen Weg, seine Wege geht und auch harsch gegenüber Maria auftritt im Erwachsenenalter.
Ja.
Also ich finde, das sind schon so Situationen, die Menschen, Mütter, Eltern heute auch kennen, wie damit umgehen, wenn das Kind sich gegen die Lebenssituation oder das entscheidet, was man mitgibt. Und dann bleibt sie aber in seiner Nähe. Also sie lässt ihn ziehen und lässt ihn gehen und in Freiheit, aber bleibt dran. Also begleitet ihn trotzdem und ist erreichbar bis zum Tod hin. Das finde ich schon bemerkenswert.
Es gibt so eine Social-Media-Person, die macht so TikToks, es ist eine jüdische orthodoxe Frau, wo sie immer so Skits hat, wo sie Maria spielt und Josef anruft und dann immer so, aber komm doch bitte zum Pessach-Seder. Und er ist immer so, Mama, ich bin nicht mehr jüdisch und so. Und die sind sehr witzig, daran musste ich gerade denken. Fuck das mal nicht so.
Aber eigentlich vermittelt ihr genau sowas uns, diese alten Texte, bringt ihr ja so ein bisschen ins Heute und dann lachen wir und schmunzeln wir darüber. Aber das finde ich eigentlich ein total spannendes Spiel. Ne? Würde es dann heute in etwa so aussehen. Ja, und auch das, du hast davon erzählt, du möchtest keine Kinder bekommen. Kinderlosigkeit und auch sich gegen Kinder zu entscheiden, ob freiwillig oder unfreiwillig, ist auch ein Thema. Zum Beispiel im Ersten Testament, auch in der Tora. Was gibt es da für Geschichten?
Also das Ding ist ja zum Beispiel, wir hatten das schon auch bei der Abtreibefolge, glaube ich, erwähnt. Dieses seid fruchtbar und mehret euch gilt eigentlich nur für biologische Männer, nicht für Cis-Frauen, also Cis-Männer, nicht Cis-Frauen. Weil die Gefahr der Geburt zu groß ist. Und halachisch gibt es manche Autoritäten, die halt sagen auch, das Leben der Mutter, also der potenziellen Mutter, ist halt höher als das Leben des Embryos bis zum gewissen Alter erstmal. Und dann gibt es auch Autoritäten, die sagen, auch psychische Veranlagungen oder irgendwelche Bedenken sind Grund genug zu sagen, dass ich keine Kinder haben möchte. Also es geht nicht nur um die eigene, irgendwie um so Lebensgefahr. Und wir hatten das ja auch öfters, glaube ich, auch schon thematisiert. Das ganze Buch Genesis, das ganze Buch Bereshit ist ja eigentlich erstmal so, dass diese Frauen unbedingt Mütter werden wollen und es nicht schaffen. Und dass es dann irgendwelche Eingriffe von Gott geben muss, dass er irgendwie, die Leute fruchtbar wieder macht und. Und dann gibt es ja zum Beispiel Sarah, die mit Abraham, also die erste Erzmutter, Abrahams Frau, die ja Ewigkeitende Kinder hat und wo das ja schon auch thematisiert wird und auch auf eine Art und Weise, wo man sieht, dass da ein bestimmtes Stigma vorherrscht, finde ich. Aber mir fällt sehr wenige Frauen ein, die explizit keine Kinder hatten, bis Deborah zum Beispiel,
ja, die Prophetin
Deborah. Genau. So. Genau, die Prophetin Deborah wird als kinderlos beschrieben und eigentlich auch als ohne, also nicht mal verheiratet. Und dann gibt es aber ganz viele Übersetzungen, die so einen kleinen linguistischen machen, dass sie doch verheiratet wenigstens ist.
Ja, ja.
Und das ist auch spannend, dass es da irgendwie auch für mich so eine gewisse kulturelle, soziale Angst davor gibt, dass eine Frau irgendwie alleine ist, ohne Mann, ohne Kinder. Und dass das irgendwie auch potenziell gefährlich sein könnte. Und ich frage mich auch, ob, weil Deborah als relativ gewalttätig beschrieben wird oder halt im Kriegskontext, ob es deswegen ist, dass wir eine Frau nehmen ohne Kinder, weil wir uns keine, also weil die Texte sich keine Mütter vorstellen könnten, die sowas tun.
Also ich finde das an Deborah auch unglaublich spannend, weil daran wird ja nochmal dieses Thema aufgemacht, sind Frauen, können Frauen nur richtige Frauen sein, wenn sie Mütter werden? Oder der Wert einer Frau hängt davon ab, ob sie Mutter wird oder nicht. Das ist ja eine ganz perfide und super problematische Denkweise. Natürlich nicht. Also auch nochmal an euch gerichtet. Der Wert eines Menschen hängt nicht davon ab, ob es Nachkommen gibt oder nicht. Also die ganze Thematik der Reproduktion hat in den biblischen und sicher, wenn ich dich richtig verstanden habe, auch in den koranischen Zeiten die Rolle der Versorgung gespielt. Da ist das eine andere Frage gewesen als heute. Das müssen wir auch aus eben unserer Perspektive betrachten. Und dann haben wir eben die Figuren wie Deborah, also eine Frau mit Macht. Und jetzt kommt eben die spannende Frage, war sie tatsächlich ohne Kinder und unverheiratet? Dann Und vielleicht war sie verheiratet und hatte Kinder, dann genauso Also ich würde sagen, beide, das ist gut, auch dass es ein bisschen offen bleibt und wir diese Frage so ein bisschen an der Figur durchspielen oder verhandeln oder darüber nachdenken können.
Was ich da halt wirklich, wirklich interessant finde, ist, da steht halt Eshet Lapidot, also die Frau von und dann Lapidot. Und dieses Wort heißt eigentlich Fackel. Und es ist das einzige Mal, dass dieser Name vorkommt. Und alle Übersetzungen sind dann aber, ah, sie ist die Frau von Lapidot. Aber wir kennen diesen Lapidot gar nicht und sie könnte auch die Frau der Fackel sein, was auch Sinn machen würde, für wie diese Kriegshandlung beschrieben wird. Aber die Leute fühlen sich so unwohl damit, dass es einfach oft so übersetzt wird.
Sehr spannend.
Sagt sehr viel.
Wir haben aus christlicher Perspektive, ich sag mal, die erste Mutter, Eva, du hast auch schon von ihr erzählt, drei Kinder hatte. Wir denken immer nur an Kain und Abel, aber das dritte spätgeborene Kind war dann Seth. Und als die Mutter überhaupt, schlechthin, wird natürlich Maria gesehen. Das sind so die beiden Typen des Mutterseins, der Mutterschaft, die eine besondere und eine wichtige Rolle auf jeden Fall spielen. Und immer wieder gibt es aber Situationen und Geschichten, die zeigen an den verschiedenen biblischen Frauen- oder Mütterfiguren, dass die Mutterschaft eben viel vielfältiger gewesen ist. Also, dass das Thema Kinderlosigkeit immer wieder eine Frage war oder im hohen Alter ein Kind zu gebären, dass viele Kinder viel Segen Gottes bedeuteten, dass das, was die Gruppe, die Familie ausmachte, ja auch weitergegeben werden musste. Also Tradition und Kultur, Glaube musste weitergegeben werden und erfolgte eben auch über Mütter und über Mütterlichkeiten und Mutterschaft. Ja, du hast auch noch einmal über Vater- und Mutterehren gesprochen und gesagt, vielleicht kommen wir da später nochmal drauf hin. Vielleicht ist das jetzt auch ein guter Zeitpunkt. Und zwar in ungefährer Nähe zum sogenannten Muttertag. Unsere Texte geben uns mit, wir sollen unsere Mütter und unsere Väter ehren. Was bedeutet das konkret und wie nehmt ihr das für euer Leben heute an?
Also ich kann da vielleicht nochmal koranisch antworten. Und zwar heißt das, wenn eure Eltern leben und zu einem hohen Alter und ein hohes Alter erreichen und bei euch sind, dann kümmert euch um sie und geht fürsorglich mit ihnen um, weil sie haben euch quasi als Kinder ernährt und dazu darauf aufgepasst, dass ihr halt eben auch eine gute Umgebung hattet und ihr sollt euch genauso um sie kümmern. Und man soll nicht mal pff sagen, also nicht mal Augenrollen vielleicht in unserer Sprache, aber genau dieses pff kommt halt im Koran vor. Und das heißt halt einfach geduldig sein mit ihnen, weil wenn sie älter werden, immer wenn Menschen älter werden, werden sie so ein bisschen wie Kinder, sage ich jetzt einfach mal, und da einfach für sie auch da zu sein, wenn man das kann. Und manchmal ist es so, dass man natürlich unter Geschwistern das irgendwie auch aufteilt und da sind natürlich unterschiedliche Situationen, aber genau, im Grundlegenden gut mit ihnen umgehen. Natürlich kann man mal in Meinungsverschiedenheiten geraten. Natürlich gibt es mal Streitigkeiten und natürlich sind wir alle Menschen und wir können auch mal, weiß ich nicht, lauter werden oder uns unangebracht gegenüber ihnen verhalten. Sollte man aber trotzdem als Kind quasi sich auch entschuldigen können und den ersten Schritt vielleicht eher wagen, weil man eben weiß, okay, ich bin das Kind und das sind die Eltern, aber natürlich sollten die Eltern auch mal imstande sein, sich zu entschuldigen. Also es ist nicht immer so ganz konkret vorgegeben, aber das Kind sollte doch, da ist eine gewisse Hierarchie drin, das kann ich so nicht wegnehmen, und dass man da quasi als Kind schauen sollte, dass man gut behandelt.
Ja, danke. Wie ist es aus deiner Perspektive?
Es ist ja ein Gebot, was zweimal sogar vorkommt. Also einmal in Exodus, in Schmott und dann noch in Levitikus, in Bamidbar, im Tanach. Und das ist interessant für mich, weil da steht einmal, ist ja, und das zitieren wir lieber, Ehre Mutter und Vater, aber da ist auch Fürchte Mutter und Vater tatsächlich. Und das erinnert mich viel daran, einfach auch, wie über Gott gesprochen wird. Also Gott wird auch oft als Elternteil dargestellt. Wir reden oft über so Väter, aber es gibt tatsächlich ja auch vor allen Dingen in Jesaja Aspekte, wo Gott als Mutter auftritt. Oder Mutter, also und Gott irgendwie als mütterlich irgendwie säugend auch, irgendwie stillend das Volk und solche Sachen. Halachisch geht's bei diesem Gebot erstmal eher um so monetäre Dinge. Also, dass du dafür sorgst, dass deine Eltern überleben können, dass es ihnen gut geht materiell. Und dann geht's ein bisschen auch darüber, okay, wie kann ich mit denen reden? Und vor allen Dingen gibt's dann auch die Frage, okay, vor allem, aber das ist ja eher für Väter. Aber was steht höher? Zum Beispiel die Autorität meines Lehrers oder die Autorität meiner Eltern. Sowas wird dann ausgehandelt. Genau. Und für mich, ich finde es schwierig zu sagen, einfach erstmal Gehorsam und irgendwie Ehre von vornherein zu verlangen, ohne dass das Gleiche für die Kinder da ist. Und ich bin auch die Erste, die zum Beispiel, also Leute reden nicht so gern darüber, aber die sagt, wenn halt jemand keinen Kontakt zu seinen Eltern hat, dann hat das gute Gründe und dann sollte man die Person auch nicht zwingen, Kontakt zu den Eltern zu haben. Und idealerweise für mich ist das was Reziprokes. Also ich liebe meine Eltern und ich mache gern und viel für meine Eltern, vor allen Dingen für meine Mutter, aber auch nur, aber weil sie mir, weil sie mit mir gut umgegangen ist. Genau, ich weiß nicht, ob das so konkret deine Frage beantwortet hat.
Aber. Ja, aber es ist vielleicht auch ein bisschen das, was du meintest, dass es genauso auch zurückgegeben werden muss. Ne? Also der Respekt, den bekommen genauso auch die Kinder.
Total.
Und die Verantwortung. Also ich glaube, da haben wir auch in unserer Folge, als wir über Kinder gesprochen haben und als wir über die Gebote gesprochen haben, nochmal ausführlicher gesprochen. Und da könnt ihr dann gerne auch nochmal reinhören. Da haben wir so in jeder Folge auf jeden Fall nochmal ein paar Punkte genannt, die wir heute weniger doll beleuchtet haben. Du hast nochmal die mütterlichen Aspekte Gottes angesprochen und da würde ich gerne auch noch einmal darauf eingehen, dass wir häufig nur väterliche oder vor allem hauptsächlich väterliche Assoziationen oder Bilder Gottes haben, aber es gibt eben auch mütterliche. Gott wird beschrieben als stillende Mutter, Gott wird aber auch beschrieben als Gebärende, Gott wird auch beschrieben als Hebamme. Das finde ich äußerst spannend. Und dass immer wieder die Momente des Trostes und der Fürsorge eben mit Mütterlichkeiten in Verbindung gebracht werden. Gibt es mütterliche Beschreibungen für Gott, für Allah, auch im Koran oder in den Traditionen drumherum?
Ich muss irgendwie an Barmherzigkeit denken. Mhm. Man sagt sogar, wenn man jetzt die Mutter oder Mütter als die Person in der Gesellschaft als mit, ich gehe jetzt mal von der von Mainstream-Gedanken aus, dass Mütter eben sehr viel Barmherzigkeit mitbringen und sehr viel Liebe mitbringen. Das ist ja so der Blick auf die Mütter. Ich weiß, es gibt Ausnahmen, aber ich bleib jetzt mal dabei. Und dann sagt man, das ist ein Tropfen von der Barmherzigkeit, die Gott hat. Also wenn du, finde mir eine Mutter auf der Welt, die krass barmherzig ist, sehr viel Liebe, sehr viel Zuneigung hat, Gott, wenn wir das als Ozean sehen, ist dieses nur ein Tropfen im der Barmherzigkeitsozean Gottes, ja, quasi, dass Gott überwiegt dem. Und da, das ist quasi so ein Beispiel, was man sich, wie man sich Gott vorstellen kann, dass Barmherzigkeit mit bis zum geht nicht mehr quasi. Und genau, das ist mir so eingefallen. Ja.
Die Barmherzigkeit, also aus christlicher Perspektive, vielleicht auch aus jüdischer, offene Frage, wird auch mit einer Mütterlichkeit assoziiert, mhm, und hat den Ursprung wohl auch in der Gebärmutter.
Mhm. Rahma, Rahim.
Wird das ähnlich gesehen?
Ist eine gute Frage. Ich war auch die ganze Zeit vorhin schon, ich war so, als wir über so Mütter geredet haben im Tanach, die werden schon beschrieben, aber sie werden nicht wirklich mit vielen Attributen auch beschrieben. Mhm. Mhm. Und ich habe das Gefühl, das ist ein späteres Konzept, mhm, dass das irgendwie so zusammengedacht, mhm, wird eher. Also genau, deswegen.
Ja, also schließe ich an, ja, dass die Geschichten der Mütter weniger mit diesem Attribut, ja, beschrieben werden, mhm, aber dass die Aspekte oder die Beschreibungen, die Assoziationen, die mit Gott zu tun haben, als barmherzig unter anderem beschrieben, ja, werden und die vor allem eine Verbindung zur Mütterlichkeit aufmacht, also die Barmherzigkeit eher als zur Väterlichkeit.
Was es da vielleicht Interessantes gibt, also es gibt zum Beispiel in der Kabbala, in der Mystik, gibt es diesen Lebensbaum, wird er oft genannt, das sind diese Sphirot, diese Emanation Gottes auf der Erde und so Charakteristiken, und da wird unterschieden, mhm, zwischen weiblichen und männlichen, mhm, wo ich auch schon wieder so ein bisschen Allergie kriege, aber und da sind auf jeden Fall diese Aspekte, die wir vielleicht kulturell mit Müttern in Verbindung, mhm, bringen würden, auch vorhanden. Mhm. Also die werden dann weiblich verstanden. Und es gibt ja die Shekhinah, die weibliche, mhm, Manifestation Gottes. Und was ich da interessant finde, ist, die Shekhinah wird immer gedacht als näher an den Menschen, mhm, und, ja, unter den Menschen lebend mehr. Und da ist es dann, das hat ja auch was vielleicht mit Fürsorglichkeit,
ja,
zu tun.
Ja. Wir haben darüber gesprochen, wie wir, also über das Gebot Vater und Mutter ehren, was das für euch auch heute bedeutet, und spannen jetzt den Bogen zum Muttertag, denn der steht unmittelbar bevor und, ja, wird hier groß begangen. Also in der Schule meines Kindes sollen sich die Kinder darauf vorbereiten. Mhm. Wir sehen das dann an den Blumengeschäften, dass da viele Poster und Plakate hängen, aber auch im Supermarkt.
Alles teurer wird.
Genau, ja, und dass man so ein bisschen aufgefordert wird, man sieht es und liest es überall, was zu kaufen und damit der eigenen Mutter zu danken. Mhm. Wo liegen eigentlich die Hintergründe, die Ursprünge des Muttertags in Deutschland?
Also es gibt auf jeden Fall diese Geschichte, und ich weiß, ich habe das jetzt nie so richtig hundertprozentig gefact-checkt, aber dass es was mit einem Blumengeschäftsinhaber tatsächlich zu tun hatte, dass es, mhm, das so sich etabliert hat, so um 22, 23.
Das ist 1922.
Ja. Also, das ist ja klar, aber du hast recht, genau, das ist nämlich nicht so, ja, klar. Und er hatte ein Plakat, da stand, ehret eure Mütter oder ehret, mhm, ehret die Mütter oder so drauf, und hat das dann dadurch irgendwie so angestoßen. Aber es gibt ja auch die Idee, dass es eher so aus der Frauenbewegung kommt. Mhm. Vor allen Dingen so in den Vereinigten Staaten. Mhm. Da hat das auch schon früher angefangen. Genau, aber du hast bestimmt 100 prozentig noch ein bisschen mehr Fact.
Also ich glaube, da, also da würde ich anschließen, ja, wenn ich richtig recherchiert habe, ist ist wohl zuerst in den USA aufgekommen, war da eine Initiative auch von einer Frau erdacht und schwappte dann über in verschiedene Länder und kam eben auch Anfang des 20. Jahrhunderts, ja, genau, nach Deutschland und wurde aufgegriffen auch vom Blumenhandel. Ja. Und ganz wichtig ist ja auch nochmal zu betonen, wie es sich dann entwickelt hat, wie es dann eben Ende der 30er und Anfang der 40er auch aufgegriffen worden ist. Und zwar, dass das dann ein wichtiger Punkt gewesen ist für die Nationalsozialisten, die Mütterlichkeit der Frauen hervorzuheben und zu stärken. Da wurde wieder genau dieser Aspekt stark gemacht, dass viele Kinder eine Frau zu einer richtigen Frau machen, mhm, und dass dieses Mütterehren im Zusammenhang damit gestanden hat. Und das ist auch einer der Gründe, warum viele Menschen auch Schwierigkeiten haben, den Muttertag heute zu feiern, weil da eben dadurch so populär geworden ist und Gedanken von aus der damaligen Zeit heute noch da drin liegen und noch zu finden sind. Mhm. Und es weniger differenziert wird heute.
Ich habe auch gerade noch mal ganz kurz Dr. Google gefragt. Und zwar, aber nur, weil es wichtig finde, Frauen auch namentlich zu erwähnen. Und zwar bei dieser Mini-Recherche sagt das Internet, dass es Anna Marie Jarvis war, die diesen Tag initiiert hat und sozusagen die Gründerin des Muttertags ist. Ich finde es einfach immer nur wichtig, historische Frauen zu erwähnen. Deswegen wollte ich das ganz kurz nochmal reinwerfen.
Und ich denke, wir würden sagen, dass es vollkommen in Ordnung ist, zum Muttertag auch an die Mutter zu denken. Aber so wie ich euch kenne, ich weiß es nicht, ihr könnt mir widersprechen, würden wir sicherlich alle drei sagen, dass es gut ist, in Beziehung zur Mutter zu sein und auch zu danken, zu geben, aber genauso auch bekommen zu dürfen und anzunehmen. Also, dass wir versuchen, in einer guten Beziehung zueinander zu stehen. Dass wir es genauso respektieren und auch Menschen dabei unterstützen, Beziehungen abzubrechen, auch zur eigenen Mutter. Da gibt es Gründe und Gegebenheiten, Dinge, die passieren, die Menschen dazu veranlassen, und das passiert und das gibt es und so ist es auch. Es gibt auch Menschen, die keine Mutter mehr haben, aus eigener Entscheidung oder aus fremder Entscheidung heraus. Für manche ist das wichtig und gut, für andere nicht. Die sind traurig darüber oder leiden, dass sie nicht mehr in Verbindung zu ihrer Mutter oder zu ihren Eltern stehen. Also auch das ist wieder vielfältig und vielseitig und nicht alle können diesen Tag gut feiern, sondern für manche ist es auch ein Tag des Schmerzes, der schmerzlichen Erinnerung oder auch der Trauer. Kurz wollte ich, oder eigentlich wollte ich nur sagen, dass es sicherlich gut ist, ein Dank oder die Freude nicht nur auf den einen Tag zu richten, total, sondern vielleicht auch auf andere Tage auszuweiten.
Ja, wir feiern also auch gar keinen Muttertag, meine Mutter möchte das auch nicht. Ja. Durfte auch nie was basteln für Muttertag in der Schule und musste mich dann mit den LehrerInnen anlegen.
Ui.
Weil ich da immer so, okay, so, meine Mama will es nicht. Ich weiß nicht. Das war ein großes Heckmeck.
Ja. Ja, dann haben wir viele Aspekte ausgetauscht, also vor allem wie Mütter in unseren Heiligen Schriften vorkommen und was auch die Hintergründe des Muttertags sind, wie wir zu unseren Müttern stehen und welche Verbindung wir haben, wofür wir dankbar sind. Und wir freuen uns natürlich über eure Nachrichten. Also, ihr könnt uns gerne und jederzeit schreiben, in welcher Verbindung steht ihr zu euren Müttern? Welche offenen Punkte haben wir vielleicht noch nicht erwähnt? Und die seht ihr auch noch in diesem großen Themenkomplex Mutter, Mütterlichkeiten, Mutterschaft. Dann dürft ihr uns jederzeit schreiben. Und heute ist die Premiere, da nenne ich mal die E-Mail-Adresse. Hey. Schreibt uns jederzeit an 331podcast@house-of-one.org. Wir freuen uns über eure Rückmeldung, über eure Hinweise und über eure Ideen. Schreibt uns gerne jederzeit.
Genau. Ihr könnt uns auch erreichen auf unserem Instagram-Kanal, das 331-podcast. Wir sind nicht so gut gefreut, wir müssen das nächstes Mal wieder machen.
Nee, das war super. Aber du wolltest auch noch was. Ich habe noch was, genau. Und zwar habt ihr jetzt noch die Gelegenheit, die letzte Runde für unsere Spendenverdopplungskampagne, denn die läuft noch bis zum 30. April. Wir freuen uns über jede kleine Spende. Dankeschön.
Und jetzt haben wir es gar nicht mehr geschafft, über Threadwives zu reden. Das ist ein Instagram-Hashtag, eine Abkürzung für traditionelle Ehefrauen. Das trendet auf Social Media seit einiger Zeit, ist vor allem ein großes Ding auch in den USA, aber auch in Deutschland, also so eine konservative Frauenbewegung. Rebecca weiß richtig viel dazu und ich glaube, wir brauchen eine eigene Folge. Also, wir sehen und hören uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.
Ciao.